Vergangenen Donnerstagmittag im Bundestag redet gerade der FDP-Abgeordnete Martin Neumann, Thema Studiengebühren. Plötzlich fällt die Kamera aus, es wird dunkel. Für einige Minuten Stromausfall im Plenarsaal, zumindest teilweise. Die Ursache war ein kurzer Spannungsabfall und nicht die Energiewende und auch nicht der Redner von der FDP, wie die Opposition schadenfroh vermutete. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Auch wenn die Energiewende bisher nicht für Stromausfälle sorgt, sie ist und bleibt eine politische Riesenbaustelle. Die Strompreise steigen, der Netzausbau stockt und die beiden zuständigen Minister verheddern sich immer mehr im kommunikativen Kabelsalat. Soll heißen, sie reden kaum miteinander, schreiben, wenn es wichtig ist, lieber Briefe. Kurz und gut, die zwei, auf die es bei der Energiewende ankommt, sind weit entfernt von einer Männerfreundschaft. Und fest steht, bei der Großbaustelle Energiewende nur am Ende zahlt der Verbraucher. Gabi Kostorz und Axel Finkenwirth.
Am Weihnachtsbaum.
Die Lichter brennen und das seit 130 Jahren, die elektrische Festbeleuchtung. Aber in diesem Jahr ist die Freude getrübt, noch nie war der Strompreis so hoch. Das trifft auch die Bäckerei Hillmann. Knapp 6.000 Euro stehen auf der Stromrechnung jeden Monat. Nach Personal und Material der drittgrößte Kostenfaktor. Bäcker Hillmann zahlt den vollen Preis und fühlt sich vom Wirtschaftsminister im Stich gelassen. Dass Rösler für besonders energieintensive Unternehmen Ausnahmen erteilt, hält er für wettbewerbsverzerrend. Es ist wie ein böses Märchen.
Wir fühlen uns als Betrieb bedroht, weil wir sind durch diese Preiserhöhung beim Stromeinkauf gezwungen, Preise zu erhöhen. Wir wissen nicht, ob der Verbraucher diese Preise zahlen wird, weil der Konkurrenzdruck ist groß. Somit ist die Bedrohung bei allen Beteiligten, bei uns im Betrieb, eine sehr große.
Nicht nur das Brot wird teurer, die Energiewende trifft vor allem die Verbraucher. Aber die Kosten müssen von allen getragen werden, sagt der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer und fordert eine erneute Überprüfung der Ausnahmeregelungen.
Hier kann man und hier sollte man diese Frage nach Gerechtigkeit nicht zur Seite schieben, sondern sollte sie in den Mittelpunkt auch der weiteren Diskussion bringen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das der Akzeptanz der Energiewende auf Dauer sehr hilfreich sein wird.
Der Strom muss aus der Steckdose kommen, auch dafür ist der Wirtschaftsminister zuständig. Aber der Netzausbau hinkt hinterher. Immerhin, Rösler hat seit kurzem einen Plan, den Netzausbauplan. Aber es hagelt Kritik, das Netz werde nicht ausschließlich für erneuerbare Energien ausgebaut.
Eine ganz zentrale Kritik von uns ist, dass wir im Moment Netzausbau für die erneuerbaren Energien machen. Das sollen wir auch machen, das ist wichtig. Aber dass der Netzausbau in weiten Teilen eben auch der alten Energiewirtschaft dient und dazu führt, dass die alten klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke dann in 10 Jahren wieder rund um die Uhr laufen können.
Aber was soll Rösler machen? Die Angst vor einem großen Stromausfall geht um. Dafür bricht der Wirtschaftsminister ein Tabu, greift in den Markt ein für einen FDP-Mann. Ordnungspolitisches Harakiri. Kraftwerksbetreiber werden gezwungen, ihre alten, unrentablen Mühlen am Netz zu halten. Planwirtschaft pur.
Wir kritisieren ausdrücklich, dass das jetzige Energiewirtschaftsgesetz so in den Markt eingreift, weil es aus unserer Sicht heraus marktwirtschaftliche Alternativen gibt. Das haben wir sehr deutlich formuliert. Wir sind auch sehr enttäuscht über dieses Vorgehen.
In der Kritik steht Rösler auch beim Emissionshandel. Eigentlich soll mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten die Energiewende finanziert werden. Aber durch zu viele Zertifikate sind die Preise im Keller. Der Wirtschaftsminister verhindert die Reform, die der Umweltminister dringend will.
Eigentlich müsste es im Interesse eines liberalen Wirtschaftsministeriums sein, dass so ein Instrument wie der Emissionshandel tatsächlich Wirkung entfalten kann. Es macht uns in letzter Zeit auch nachdenklich, dass unsere Positionierung zum Emissionshandel sich oft ähnlich lesen wie die von E.ON etwa. Insofern müsste sich eigentlich auch ein Wirtschaftsminister, der FDP angehört, diesem Positionierung anschließen können.
Auch atmosphärische Störungen gefährden die Energiewende. Noch im Mai hatten der Wirtschaftsminister und der neue Umweltminister ein sichtbar gutes Verhältnis. Inzwischen knirscht es gewaltig. Die beiden pflegen eine innige Brieffreundschaft und kommunizieren vor allem über die Medien.
In unserem Studio in Hannover begrüße ich jetzt den Bundeswirtschaftsminister und FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler. Guten Abend, Herr Rösler.
Guten Abend, Herr Becker.
Herr Rösser, vor nunmehr 7 Monaten war es, glaube ich, da haben Sie und Herr Altmaier sozusagen regierungsamtlich beschlossen, sich zu mögen. Aber das scheint ja nicht wirklich geklappt zu haben. Sie schreiben lieber Briefe, als miteinander zu reden. Warum raufen Sie sich bei so einem wichtigen Thema wie der Energiewende nicht zusammen?
Zunächst einmal sind wir Vertreter ja unterschiedlicher Ressorts, nämlich Umwelt auf der einen Seite, Energie auf der anderen Seite. Aber wir raufen uns zusammen zum Beispiel bei dem wichtigen Thema Netzausbau. Ist gerade eben in Ihrem Bericht ja angesprochen worden. In kürzester Zeit haben wir diesen Netzentwicklungsplan auf den Weg gebracht. Der liegt vor, der wird jetzt am kommenden Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden. Und dann ist der Weg frei für den Netzausbau. Und das ist die beste Grundlage für die Umsetzung der Energiewende in Deutschland.
Aber Sie verhindern die Verknappung der Verschmutzungszertifikate, was doch dringend notwendig wäre für Investitionen in erneuerbare Technologien zum Beispiel.
All diejenigen, die Verknappung fordern, wollen am Ende, dass die vorhandenen dann teurer werden. Das teurer werden zahlt zunächst einmal die Industrie, danach aber die Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Produkte. Und dieser Zertifikatehandel ist das einzig funktionierende marktwirtschaftliche System, was wir gerade in dem Bereich haben. Und das darf man nicht durch politische Eingriffe kaputt machen. Im Gegenteil, die niedrigen Preise zeigen, dass Marktwirtschaft immer noch der beste Weg ist, um die Preise zu senken.
Schauen wir mal auf die Strompreise, Herr Rösler. Für viele Privathaushalte, aber auch zum Beispiel für die Bäckerei Hillmann in unserem Film, da steigt der Strom, das wirkt sich aus und das hat damit zu tun, dass immer mehr Unternehmen oder zu viele Unternehmen befreit wurden. Ist das gerecht?
Das Entscheidende sind nicht die Ausnahmen. Die Ausnahmen machen noch nicht mal ein Fünftel der jetzt aktuellen Strompreissteigerung mit aus, sondern der Hauptkostentreiber ist die Förderung der erneuerbaren Energien. Und deswegen müssen wir die ändern. Wenn Sie sich nur auf die Ausnahmen konzentrieren und selbst wenn Sie die abschaffen würden grundsätzlich, allesamt, was ich nicht will, aber selbst wenn Sie es täten, würden Sie gerade mal 1 Cent sparen. Die gesamte Förderung der erneuerbaren Energie liegt jetzt bei 5,3 Cent und das zeigt, da müssen wir ran, da brauchen wir ein marktwirtschaftliches System, das entlastet alle. Den Bäckermeister, den Sie eben gezeigt haben, die großen Industrien, vor allem aber die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Fest steht aber, dass diese Regelung, Betriebe ab 10 Gigawattstunden zu entlasten, die hat natürlich teilweise auch zu völlig unsinnigem Stromverbrauch geführt, um diese Grenze zu erreichen.
Also es gab bis vor kurzem diese 10 Gigawatt-Grenze. Und damit auch die kleinen, die mittelständischen Unternehmen eine Chance bekommen, ist nicht schlagartig jetzt ab 10 Gigawatt dieser Sprung drin, sondern wir fangen an bei 1 Gigawattstunden pro Jahr und das wächst dann langsam auf. Trotzdem bleibt es dabei. Entscheidend ist, dass für alle Verbraucherinnen und Verbraucher den Strom bezahlbar halten. Und da müssen wir aus diesem planwirtschaftlichen System der Förderung der erneuerbaren Energien raus. Sonst wird es teuer bei der EEG-Umlage, aber übrigens insgesamt auch, weil dadurch auch konventionelle Kraftwerke teurer werden.
Herr Rösler, was halten Sie eigentlich von dem Vorschlag des SPD-Kanzlerkandidaten? Der fordert ja ein Energieministerium, das will er einrichten, wenn er gewählt wird. Dann hätte doch die Streiterei zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium ein Ende.
Das Entscheidende ist, dass Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, umsetzen. Das ist im Umweltministerium der Fall, das ist im Wirtschaftsministerium der Fall. Gilt aber auch für die anderen betroffenen Ministerien, wie zum Beispiel Verkehr und Bau, wenn es um das Thema Energieeffizienz, um hier ein Beispiel zu nennen, dann geht. Das heißt also, es ist nicht eine Frage der Ressortzuständigkeit, sondern eine Frage der Umsetzbarkeit. Und wie gesagt, das funktioniert zum Beispiel am Netzwerk. Jetzt müssen wir an die erneuerbaren Energien rauen. Aber das heißt nicht, dass das in einem Ministerium dann einfacher wäre, sondern muss man die unterschiedlichen Interessen immer abwägen, ob nun innerhalb eines Ministeriums oder zwischen Ministerien. Entscheidend ist, dass wir zu Veränderungen kommen, so wie das jetzt beim Netzausbau gelungen ist. So muss das auch bei der Förderung der erneuerbaren Energien passieren.
Herr Rösler, vielen Dank für das Gespräch. Danke nach Hannover.
Ich danke Ihnen.
Es geht bei uns weiter um Großbaustellen, diesmal um tatsächliche. Ob Stuttgart 21, der Berliner Großflughafen BER oder die Hamburger Elbphilharmonie, alles wird teurer, dauert länger und ärgert uns deshalb. Bis zu 2,3 Milliarden mehr könnte es kosten, den Stuttgarter Hauptbahnhof unter die Erde zu bringen, so jüngste Prognosen. Und selbst die werden oft noch mit dem Zusatz versehen, wenn das mal reicht. Beim Berliner Großflughafen, dem Leipziger Stadttunnel, der Kölner U-Bahn und vielen anderen Großprojekten ist es ähnlich. Der Dumme ist am Ende immer der Steuerzahler. Und was bleibt, sind Fragen. Sind Politik und Institutionen überfordert? Können wir in Deutschland überhaupt noch groß bauen? Tim Herden.
Unaufhörlich rieselt es in die Baugruben der Nation. Flughafen Schönefeld, geplant für 2,8, kostet ja nun mindestens 4,3 Milliarden. oder Stuttgart 21. Aus zunächst 3,1 Milliarden wurden erst 4,1 und nun mindestens 5,6 Milliarden. Bezahlen muss die Mehrkosten am Ende immer der Bürger.
Wenn es besser koordiniert würde, dann gäbe es wahrscheinlich auch keine so großen Probleme mehr.
Das liegt an der Planung und vielleicht an den Politikern, die da in den Aufsichtsräten drin sitzen.
Ich lebe in Italien. Kommen Sie da mal hin.
Ganz so weit sind wir in Deutschland dann doch noch nicht. Trotzdem kann man den Eindruck bekommen, Großprojekte überfordern die deutsche Politik. Für den SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs liegt es an der mangelnden Kompetenz der öffentlichen Hand.
Wir haben in den letzten Jahren die öffentlichen Bauverwaltungen zusammengespart. Wir sind teilweise nicht mehr satisfaktionsfähig. Also wir sind nicht auf gleicher Augenhöhe mit den Firmen und den Architekten, weil uns die erfahrenen Mitarbeiter fehlen.
Das bestätigen Praktiker wie Günter Nitschke. Er hat als Projektleiter für private Investoren, aber auch für den Bund gebaut, zum Beispiel das Kanzleramt.
Meistens ist es so, dass in dem öffentlichen Bereich, im politisch-öffentlichen Bereich, die Leute ein hohes Fachwissen haben, aber das Doing, der Bauprozess, das mit dem Management geschehen, sie zwangsläufig nicht vertraut sind.
Doch daran liegt es nicht allein. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Dieter Engels, vermisst eine Tugend bei der Planung von Großprojekten: Ehrlichkeit. Besonders was die Kosten angeht.
Der schlechte Grund besteht darin, dass man die Kosten niedrig rechnet, in der irrigen Annahme, dass die Politik dann dem Projekt eher zustimmen wird, als wenn die wahren Kosten auf dem Tisch liegen. Uns geht es aber darum, dass wir der Politik vor allen Dingen zeigen, das sind die Tatsachen, aufgrund derer ihr entscheidet.
Doch Tatsachen interessieren selten. Es wird weiter billig geplant und dann teurer gebaut. Ein Spaziergang unter den Linden in Berlin. Die Verlängerung der Kanzler-U-Bahn. Geplante Kosten 565 Millionen, geschätzte Kosten 750. Und obwohl beim Berliner Stadtschloss noch kein Grundstein gelegt wurde, sind die Baukosten auf dem Papier schon um 38 Millionen gestiegen. Oft fragt sich die linke Haushaltsexpertin Gesine Lötsch, ob die Projekte wirklich einen Sinn machen.
Es gibt viele Projekte, die sich absolut nicht erschließen. Wenn wir uns Stuttgart 21 anschauen, diese vielen Planungsfehler und plötzlich wird alles viel teurer und was versprochen wurde, wird nicht eingehalten.
Stuttgart 21 ist ein Paradebeispiel, wie Projekte auf dem Reißbrett schön gerechnet werden. Die mindestens 5,6 Milliarden, die neuerdings die Bahn veranschlagt, hatte der Rechnungshof schon 2008 errechnet. Er wurde aber nicht erhört. Nun spielen Bahn, Bund und Land Schwarzer Peter, wer die neuen Mehrkosten von ca. 1,1 Milliarden zahlt.
Wir übernehmen dort Mehrkosten, wo es sich tatsächlich um Kalkulationsabweichungen in dem Projekt handelt. Es gibt darüber hinaus aber weitere Risiken.
Wir beteiligen uns nicht an Mehrkosten. Das ist ein klarer Beschluss, das weiß die Bahn seit langem.
Statt ums Geld zu streiten und einfach weiterzubauen, schlägt der Rechnungshof vor, noch einmal seine Prüfer zu schicken.
Wir werden uns das auch noch mal anschauen. Ja, und dann werden wir vielleicht auch einen vernünftigen Rat geben können. In der Hoffnung, dass uns da mehr geglaubt wird als früher.
Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Und im bayerischen Traunwalchen begrüße ich jetzt den stellvertretenden CSU-Vorsitzenden und Bundesbauminister Peter Ramsauer. Guten Abend, Herr Ramsauer.
Guten Abend.
Herr Ramsauer, das Bahnprojekt Stuttgart 21 wurde jetzt gerade bekannt, könnte bis zu 2,3 Milliarden Euro teurer werden. Wer soll eigentlich die Mehrkosten übernehmen? Das Land Baden-Württemberg winkt ab, der Bund, Sie wollen auch nicht. Also, wer zahlt am Ende?
Die Frage, wer die Mehrkosten trägt, richtet sich schon gleich gar nicht an den Bund, kann sich auch nicht an den Bund richten. Denn Bauherr ist zunächst einmal die Bahn als privatwirtschaftliches Unternehmen. Die Bahn hat dazu mehrere Projektpartner, die Stadt Stuttgart, das Land Baden-Württemberg, den Regionalverband, und es gibt ganz klare Regeln in den entsprechenden Verträgen. Wenn die Kosten derartig in die Höhe gehen, dann müssen sich die Projektpartner zusammensetzen und die Konsequenzen besprechen, und das werden sie auch tun im nächsten Jahr.
Mit dem grünen Ministerpräsidenten und demnächst einem grünen Oberbürgermeister haben Sie ja nicht gerade Freunde des Projekts da zum Partner. Könnte Stuttgart 21 überhaupt noch scheitern?
Es gibt bei einem solchen Projekt, wenn die Kosten steigen, ja immer die Überlegungen, gibt es Alternativen? Wir sehen uns jetzt Alternativen an, aber so wie es aussieht, ist der Weg schon zu weit gegangen worden. Es gibt hier kein Zurück mehr, denn alle anderen Alternativen würden möglicherweise genauso viel Geld verschlingen, würden umfassendste Umplanungsmaßnahmen auch bei den Zufahrten zum Bahnhof erforderlich machen. Und deswegen muss die Bahn jetzt zusammen mit ihren Projektpartnern, die ja alle eine Projektförderungspflicht haben, das darf nicht vergessen werden, versuchen, das Beste daraus zu machen.
Herr Ramsauer, schauen wir mal aufs Grundsätzliche. Stuttgart 21, der Berliner Flughafen, viele andere Projekte. Was läuft da eigentlich falsch? Wird zu billig geplant, um den Zuschlag zu bekommen und dann muss immer draufgesattelt werden? Ist das nicht der Fehler im System schon?
Sowohl privatwirtschaftlicher und öffentlicher Bau haben oft eines gemeinsam, dass die Kosten erst einmal so weit heruntergerechnet werden, künstlich heruntergerechnet werden, dass eine Investitionsentscheidung überhaupt erst möglich wird. Ja. Und dann geht das Bauen an und bald kommen dann die ersten Nachträge, dann treten die ersten Risiken auf, oft sind es Wetterrisiken, oft sind es Bodenrisiken, Wasserhaltungsrisiken, dann kommen Sonderwünsche der Bauherren dazu. Gerade der private Bau will ja sehr markante Bauten haben und dann kostet es am Ende mehr als am Anfang beabsichtigt.
Aber Herr Ramsauer, Sie stecken doch mit 26% beispielsweise beim Berliner Flughafen drin. Warum sind Sie da nicht viel früher eingeschritten?
Wir sind eingeschritten, das lässt sich ja exakt belegen durch das intensive Nachfragen der Aufsichtsräte seitens des Bundes bei der Beaufsichtigung des Managements im Aufsichtsrat. Aber der Bund kann mit 26% alleine nicht schalten und walten. Wenn es nach dem Bundesverkehrsminister allein ginge, wäre der Vorsitzende der Geschäftsführung schon längst weg. Ich habe kein Vertrauen mehr in ihn.
Würden Sie eigentlich persönlich noch eine Wette abschließen auf den Eröffnungstermin Oktober 2013?
Es gibt bestimmt sicherere Wetten als das. Ich habe auch in der Woche darauf hingewiesen, dass es erste ernstzunehmende Anzeichen dafür gibt, dass auch der neue Termin möglicherweise nicht gehalten werden kann. Aber noch gehen wir davon aus, dass das Management das hinbekommt.
Zum Schluss, Herr Ramsauer, haben Sie sich eigentlich genau wie Ihr Kollege Söder schon mit dem Parteivorsitzenden ausgesprochen? Der hat sich ja abfällig über Sie geäußert.
Also wenn jemand als Zar Peter bezeichnet wird, dann ziehe ich sofort die historischen Parallelen. Zar Peter der Große war einer der großartigsten Stadtentwickler. Er hat Petersburg entworfen. Er hat das Zimmererhandwerk gelernt in Holland, so wie ich das Müllermeisterhandwerk gelernt habe. Da gibt es eine Reihe positiver Parallelen. Ja. Da kann ich mich nicht drüber beschweren.
Sie haben sich also gelobt gefühlt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ramsauer.
Gerne.
Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Das war der Bericht aus Berlin für heute. Danke für Ihr Interesse. Wir machen jetzt, wie die Politiker, eine kleine Pause. Am 13. Januar begrüßt Sie dann an dieser Stelle Uli Deppendorf. Das Team vom Bericht aus Berlin wünscht Ihnen jetzt schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins Jahr 2013. Auf Facebook und gleich bei Twitter geht es aber weiter. Tschüss aus dem ARD-Hauptstadtstudio.